Und hier ist die Redaktion Kulturpalast im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gertling, begrüße herzlich alle, die zuhören. Freue mich drüber, wenn Sie sich 2 Stunden Zeit nehmen, um was zu erfahren über den Verein Just Human, Menschlichkeit grenzenlos. Und ich begrüße herzlich hier im Studio Ilka Edelkott und Katja Walterscheid, beide im Vorstand von Just Human, und Reinhard Jacki, er ist verantwortlich für ein interessantes Projekt, da werden wir ja nachher mehr erfahren. Wenn ihr Just Human vorstellen müsst, irgendwo, wo ihr ganz wenig Zeit habt, was sagt ihr dann? Was ist Just Human?
Just Human ist ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass Menschenrechte für alle Menschen in gleicher Weise gelten. Das ist das Recht auf Nahrung, Wohnung, Bildung, Arbeit, das Recht, gute Beziehungen zu pflegen, und das Recht, ohne Gewalt und ohne Verfolgung zu leben, zum Beispiel. Und das sind Rechte, die ganz vielen Menschen weltweit verwehrt werden, um dazu beizutragen, dass Menschenrechte Realität werden. Unterstützt Just Human Menschen, die verfolgt werden, die vor dem Krieg geflohen sind oder die ohne Unterstützung fliehen müssten, mit unterschiedlichen Projekten.
Damit unsere Hörerinnen und Hörer ungefähr wissen, wer hier im Studio sitzt, magst du mal anfangen, dich kurz vorzustellen?
Ja, ich bin also Katja Walterscheid. Ich bin mit im Vorstand von Just Human, bin auch Gründungsmitglied. Ich bin von Beruf Diplompsychologin und Psychotherapeutin, bin jetzt im Ruhestand, aber mache immer noch vieles und unter anderem auch vieles für unseren Verein. Bin da auch Leiterin unserer Just Human Akademie, die auch etwas pausieren musste die letzten beiden Jahre, und wir hoffen, dass wir jetzt auch damit wieder durchstarten können.
Ilka, magst du weitermachen?
Ja, mein Name ist Ilka Edelkott. Ich bin Gründerin und Vorstandsvorsitzende von Just Human. Ich bin von Beruf Philosophin, habe ein MBA-Studium mit Schwerpunkt Finanzmanagement und bin systemische Beraterin.
Und das Engagement im Verein ist natürlich euer Ehrenamt.
Das Engagement im Verein ist hier in Deutschland ganz ehrenamtlich.
Reinhard?
Ich bin Anästhesist von Haus aus, jetzt im Ruhestand, und kenne die Ilka Edelkott auch schon seit fast 30 Jahren. Wir haben früher zusammengearbeitet bei den Freunden der Kinder von Tschernobyl, bei der Tschernobyl-Hilfe für Weißrussland. Da bin ich jetzt auch noch aktiv, kümmere mich gerade auch um die medizinische Versorgung. Und Ilka hat mich dann eben durch das Projekt von Südafrika dann vor 2 Jahren angesprochen, ob ich das nicht auch im Verein Just Human dann mit betreuen soll.
Warum gibt es diesen Verein?
Ja, der Verein ist entstanden eigentlich aus einer ursprünglich privaten Initiative. Es war so, dass ich in meiner Funktion als Schwangerschaftsberaterin damals auch geflüchtete Paare beraten habe. Und da kam eine syrische Familie und ein junger Syrer kam mit und sagte im Anschluss: Ich brauche vielleicht auch Hilfe, kann ich mal erzählen. Er kam zum Übersetzen mit und sprach sehr gut Englisch und hat dann berichtet, dass seine Frau und seine Kinder im Libanon zurückgeblieben sind. Er ist nach Deutschland weitergeflohen. Ja, es hat sich einfach sehr viel länger hingezogen, als sie gehofft haben, dass die Familie nachziehen kann. Und sie hatten sämtliche Geldmittel in der Zwischenzeit verbraucht und brauchten Unterstützung. Gut, wir haben also dann zu Hause überlegt, wie können wir die Familie unterstützen. Wir haben in unserem Freundeskreis gefragt und haben einige Menschen zusammengekriegt, die gesagt haben, okay, das unterstützen wir. Und alle in der Hoffnung, dass es sich vielleicht um Wochen oder Monate handelt. Es waren am Ende 2,5 Jahre. Die Familie konnte nicht nachziehen bis dahin. Die Gesetze haben sich leider geändert hier in Deutschland. Der Syrer hat subsidiären Schutz bekommen, was bedeutet, Familiennachzug war zunächst mal gestoppt. Inzwischen ist die Familie in Kanada. Dort konnten Frau und Kinder hin, bevor sie nach Deutschland kommen konnten. Und er hat dann umgekehrt Familiennachzug bekommen nach Kanada.
Aber das heißt, ihr habt damals so euer Umfeld aktiviert, dass die sich an dieser Unterstützung dieser Familie beteiligen.
Genau, und dann in dieser Zeit haben wir uns natürlich mit der Thematik sehr stark beschäftigt, und ich habe auch mit der Anwältin gesprochen, die er hatte, und sie hat gesagt, bei mir sitzen viele junge Männer und weinen, weil ihre Familie noch irgendwo im Ausland sitzt und es ihnen zunehmend schlechter geht, psychisch, aber auch materiell. Und wir haben gemerkt, welche Dimensionen dieser nicht vorhandene Familiennachzug oder der nicht mögliche Familiennachzug hat und wie die Fluchtgeschichten der Menschen sind. Und wir haben gedacht, also kann ich jetzt zunächst mal, meine Frau und ich, dass wir wollen irgendwie helfen, aber das geht privat so nicht mehr. Das war eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen einen Verein. Einmal, dass wir es auf breitere Füße stellen, dass mehr Leute beteiligt sind, aber auch vielleicht für die Geflüchteten selber, also die Menschen, die jetzt finanziell auch unterstützt werden, dass es möglicherweise einfacher ist, von einem Verein unterstützt zu werden, als von Privatleuten, wo ja dann Sachen wie Dankbarkeit oder so vielleicht vermutet oder erwartet würde. Also es ist vielleicht für alle Teile einfacher und dann haben wir uns entschlossen, den Verein zu gründen.
Das war jetzt 2018?
Das war 2018 dann.
Und dann sind die Aufgaben auf euch zugekommen, Elka, oder wie ging es dann weiter?
Ja, der Verein ist dann im ersten Jahr sehr langsam und dann ab 2019 sehr schnell gewachsen. 2018 hat unser erstes größeres Projekt begonnen. Das war über einen Freundeskreis, über einen Stuttgarter Freundeskreis, eine Somalierin, die hier schwanger angekommen war, mit dem Boot und ihre beiden Söhne und ihren Mann zurücklassen musste. Also die war in Lebensgefahr und musste fliehen und ihre Familie zurücklassen, hat dann die Anerkennung bekommen und Familiennachzug beantragt. Und die Genehmigung auch auf Familiennachzug gehabt, sodass wir dachten, das ist wirklich jetzt schnelle Hilfe. Die mussten damals von Somalia, die beiden Söhne und der Vater, nach Kenia, nach Nairobi, wo einfach die Botschaft war, wo sie sich hinwenden mussten und mussten da ihre Papiere prüfen lassen. Und wir haben die finanziell unterstützt, damit die in Kenia überleben können, auch in Kooperation mit dem Freundeskreis. Und auch dieses Projekt hat sich hingezogen, und zwar bis November 2021. Also die waren insgesamt über 7 Jahre getrennt, die Familie. Weil dann immer wieder neue Unterlagen angefordert wurden, weil wegen Corona dann die Ämter nicht so schnell gearbeitet haben. Es wurden Bluttests verlangt, die mussten hier gemacht werden, dann die Ergebnisse hingeschickt werden, nochmal überprüft. Ich kann es gar nicht alles beschreiben. Wir haben dann auch noch Hilfe aus der Politik von dem Grünen im Landtag bekommen, die sich da eingesetzt haben, nochmal, dass das beschleunigt wird, das Verfahren. Ich glaube, sonst wäre es heute noch nicht erledigt. Mm, ja. Das war unser erstes Projekt 2018, 2019 bis 2021. Und dann haben wir 2019 angefangen, Geflüchtete in Griechenland schon zu unterstützen, auf Lesbos zu unterstützen, da war ja damals noch viel die Rede von Moria. Heute ist nicht mehr so viel die Rede von den Lagern auf den griechischen Inseln. Die Situation ist unverändert katastrophal. Wir sind dann nach Athen gereist im Herbst 2019 zum ersten Mal, haben dann angefangen, dort LSBTTIQ-Geflüchtete in größerem Umfang zu unterstützen. Also die erste Unterstützung war da auch schon im Sommer, aber wir haben dann sehr viele kennengelernt, sehr viele über die Situation erfahren. Und dann bin ich im Frühjahr 2020 nach Lesbos gereist, war da auch im Lager und habe mich vernetzt mit Organisationen auf Lesbos. Und dann haben wir angefangen, einzelne Frauen und Kinder im Camp direkt zu unterstützen, einfach mit Geld, damit die sich Lebensmittel, damit die sich Kleider, was sie brauchten, kaufen konnten. Oder haben in Krankenhäusern die Rechnung für Medikamente bezahlt.
Das heißt, die Aufgaben sind immer mehr geworden.
Die Aufgaben sind immer mehr geworden, ja.
Wie kommt ihr zu den Aufgaben, die ihr...
Ja, wir sind ja schon auch vernetzt gewesen in Stuttgart. Und die Ursula Barmes, die Mitglied im Freundeskreis war, ist dann auch Mitglied des Vereins geworden und hat dieses Projekt dann auch für Just Human gemanagt, hat die Kooperation gemacht mit dem Freundeskreis, dem sie auch angehört. Es gab dann auch noch andere Freundeskreise, mit denen wir dann Menschen im Kosovo auch unterstützt haben. Ja, es gab verschiedene Kontakte. Es ergibt sich.
Was jetzt die Arbeit in Griechenland angeht, da war es eigentlich auch die Vernetzung, die wir hier haben. Da war eine Veranstaltung im Zentrum Weißenburg und es war eine Frau von einer anderen Organisation, Safe Place International, hat sich dort vorgestellt. die aus Athen kam. Und die Elka ist hingegangen und hat die Annette Sommers damals kennengelernt. Und so haben wir Kontakte zu diesem dortigen Community Center und der Betreuung von LGBT-Geflüchteten geknüpft.
Das heißt, das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, wie es zu eurem Schwerpunkt Griechenland kommt. Das hat sich darüber ergeben, über diese Veranstaltung in der Weißenburg und eure Reise dann nach Athen.
Ja, ja.
Wie war denn die Situation in Athen für Geflüchtete?
Also Athen war ja so ein Traumziel für die Menschen, die in den Lagern auf Lesbos waren. Und tatsächlich ist die Situation in Athen ähnlich, wenn auch anders schwierig. Also es sind sehr viele Menschen auch im Moment wieder obdachlos. Es kommen ja immer neue Probleme. Und das heißt, Menschen, die aus den Camps gekommen sind, entweder weil sie anerkannt waren und dann werden die nach Athen gebracht, aufs Festland gebracht, ohne Geld, sind dort erstmal hilflos und obdachlos und müssen versuchen zu überleben. Und es gibt auch Frauen, die mit ihren Kindern einfach aus den Camps geflohen sind, aufs Festland und natürlich dann oft in die Hauptstadt Athen, weil sie Angst hatten, dass ihre Kinder sterben in diesen heißen Zelten. Die standen ja in der prallen Sonne oder stehen noch. Und von daher war Athen alles andere dann als Sicherheit und das erhoffte Ziel. Und wir haben auch in Athen geguckt, dass wir schnell viele Kontakte bekommen. Und über diese Kontakte ist dann auch unsere Nummer weitergegeben worden. Es gibt einfach sehr viele, sehr unterschiedliche Organisationen, die sich engagieren in Athen. Es gibt auch sehr viele Griechen, die sich mit engagieren und die unterstützen. Also zum Beispiel, wir haben ja ganz viele hier von Deutschland Kleider geschickt, das ist nicht nötig. Also die Griechen helfen da selber sehr engagiert mit Kleiderkammern. Gibt's. Und es gibt Organisationen, die Lebensmittel, also die Küchen haben, Lebensmittel ausgeben. Es gibt Freiwillige, die Rechtsberatung machen. Es gibt Stillberatung in Athen inzwischen. Also es wächst ja auch, kommt immer was Neues dazu. Und das Besondere an Just Human ist eben, dass wir die individuelle Hilfe leisten, die dann oft bei den anderen Organisationen fehlt. Deshalb haben zum Beispiel auch Ärzte ohne Grenzen einige Frauen und Kinder oder auch LGBT-Geflüchtete an uns dann weiterverwiesen, die zum Beispiel im Traumazentrum bei ihnen Unterstützung bekommen haben, aber dann auf die Straße geschickt werden mussten, weil sie keine Wohnung hatten und dort natürlich wieder erneut Gewalt ausgesetzt waren oder von Gewalt bedroht waren. Und um ein Trauma zu überwinden, ist einfach Sicherheit und ein geschützter Raum zum Schlafen mal das Erste.
Und euer innere Aufgabe war dann, den Menschen Wohnraum zu schaffen?
Das war ganz oft das erste Thema, also Nahrung und Wohnraum, wirklich die Grundbedürfnisse, Schutz. Und wir haben das teilweise dann getan, indem wir die Mieten bezahlt haben für Zimmer. Und dann kam die Corona-Pandemie und da wurde es immer schwieriger, offene Türen zu finden. Und im Mai 2020 hat uns dann also ganz viele Geflüchtete kontaktieren uns über WhatsApp. Das ist einfach das Medium. Hat uns dann eine WhatsApp geschrieben, eine Frau, die im sechsten Monat schwanger war, auf der Straße war. Und wir haben erst gedacht, wir schaffen das über unsere Kontakte und haben rumtelefoniert und alle haben gesagt, hier in Griechenland ist Corona, wisst ihr das nicht? Ja, wir haben zu, wir nehmen niemand auf, die ist ja nicht getestet und so. Also im Moment ist alles geschützt und dicht. Und dann haben wir aber von einer Organisation das Angebot bekommen. Die hatten eine Dreizimmerwohnung, die eigentlich genutzt wurde für Praktikantinnen und Praktikanten, die ja nun auch nicht kommen konnten. Und dann haben wir das Angebot bekommen, diese Wohnung zu nutzen, um Frauen mit Kindern oder auch Frauen ohne Kinder unterzubringen. Mütter und Kinder oder alleinstehende Frauen, heterosexuelle und lesbische Frauen, da machen wir jetzt keinen Unterschied. Und wir haben auch keine jetzt so Altersbegrenzung. Die Kinder, die im Moment bei uns sind, sind zwischen 1 und 5 Jahre alt.
Warum Maison Charlotte?
weil diese Frau Charlotte hieß. Mhm. Und das war eigentlich ja die Gründerin dieses Hauses. Und von daher haben wir das, oder dieser Schutzwohnung, die es zunächst war. Und von daher haben wir das nach ihr benannt.
Und was ist aus ihr geworden?
Alle Frauen, also wir haben dann im Juni das eingerichtet bekommen und ab Juli hat sich das gefüllt. Im August ist dann das Kind als letzte Bewohnerin zur Welt gekommen. Und alle Frauen, die damals eingezogen sind, sind anerkannt im Asylverfahren. Wir machen ja auch rechtliche Unterstützung. Haben das Maison Charlotte verlassen, sind selbstständig und auch die Charlotte mit ihrer Tochter ist inzwischen ausgezogen. Wir sind in lockerem Kontakt.
Hat ihren Weg gefunden. Ja, schön. Mhm. Aber es gibt neue Bewohnerinnen.
Es gibt neue Bewohnerinnen, ja. Wir haben im Moment 6 Frauen und 5 Kinder.
Aber nicht in der Dreizimmerwohnung.
Nein, wir mussten diese Wohnung dann verlassen, weil dann ja wieder die Praktikantinnen und Praktikanten kamen. Und haben dann erneut Kontakte aufgenommen und hatten das große Glück, dass die Caritas Athen, die eben auch ein Haus hatte leer stehen lassen während der Pandemie, uns dieses Haus mit 2-3 Zimmerwohnungen zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, die Frauen haben jetzt alle ihr eigenes Zimmer. Das erste war doch sehr beengt. Und haben einen schönen Innenhof, wo die Kinder spielen können. Es ist ein wunderbarer Ort.
Ihr müsst sehr überzeugende Netzwerkarbeit machen, dass ihr da immer wieder Leute findet, die euch da was zur Verfügung stellen. Ja. Und euer finanzieller Job ist jetzt, den Frauen einen Lebensunterhalt zu bezahlen und den Wohnraum zu bieten, oder was?
Also zum einen zahlen wir natürlich für den Wohnraum, für die Nebenkosten. Die Frauen bekommen von uns monatlich einen kleinen Betrag, wo sie selber sich mit Lebensmitteln, die sie gerne möchten, versorgen können und ihre Kinder. Wir haben eine Partnerorganisation, eine englische Partnerorganisation, mit der wir eng zusammenarbeiten, die einen Free Shop hat, wo sie Windeln und auch Kleider alles bekommen können. Die Caritas Athen hilft, also die haben die Einrichtung von dem Haus kindgerecht übernommen, haben wirklich auch Spielzeuge alles bereitgestellt. Also wir haben einfach ein Netzwerk. Wir müssen nicht alles alleine tun. Was wir noch machen natürlich ist, wir haben eine Caseworkerin, die ausschließlich für die Frauen und Kinder dort zuständig ist, die sie begleitet zu Arztbesuchen. Die Frauen verpflichten sich auch mit dem Einzug Sprachkurse zu machen, einfach um sich weiterzubilden, um dann wirklich auch Schritte in die
Griechisch-Sprachkurse
oder Englisch-Sprachkurse auch. Teilweise machen sie beides. Und können auch teilweise Praktika machen. Das hängt natürlich immer von der Asylsituation auch der einzelnen Frau ab.
Wer entscheidet oder wie wird entschieden, wer jetzt da einziehen darf?
Ja, wie gesagt, wir sind vernetzt, wir sprechen miteinander. Es gibt verschiedene Organisationen, die gerade diese englische Partnerorganisation GRIPS nimmt Frauen und Familien mit Kindern bis ein Jahr auf. Die andere Partnerorganisation Camomille, mit der wir uns das Büro teilen, nimmt Familien auch auf und auch Alleinstehende auf. Und dann guckt man natürlich immer, dann gibt es Notunterkünfte, wo was möglich ist. Und wir nehmen vor allem auch die Frauen und Kinder auf, die andere Organisationen, die registriert sind in Griechenland, nicht aufnehmen können. Nämlich Frauen, die entweder noch vor dem Asylverfahren sind, also noch nicht sich nicht registrieren lassen konnten, weil der Prozess sehr schwierig ist. Oder die eine Ablehnung bekommen haben und im Widerspruch sind und da besondere Unterstützung brauchen. Das sind vor allem auch Frauen, die massive sexualisierte Gewalt überlebt haben und im Asylverfahren ohne Begleitung gar nicht imstande waren, ihre Geschichte zu erzählen, die einfach psychologische Begleitung brauchen. Die vermitteln wir, die rechtliche Begleitung brauchen, die vermitteln wir. Und bisher, ich muss auf den Tisch klopfen, hat es bei allen geklappt, dass sie wieder, und andere sind jetzt gerade auf einem guten Weg.
Ja, das hört sich doch ganz gut an bei aller Tragik, die ja da oft dahinter steckt. Und dieses Safe House, dieses Prenasdorp, ist das was Ähnliches wie das Maison Charlotte oder was ist das?
Ja, das ist ein reines Frauenhaus, was also misshandelte Frauen aufnimmt. Das gibt es seit 2015 in Bredasdorp. Das ist eine kleine Gemeinde, ungefähr 200 Kilometer südöstlich von Kapstadt. Und dort gab es bis jetzt eigentlich gar kein Haus für misshandelte Frauen außerhalb von Kapstadt. Und eine Sozialarbeiterin, die Lana O'Neill, kam als ganz neu in diese Gemeinde im Jahr 2012 und hat eben festgestellt, dass ein großer Bedarf für die misshandelten Frauen da ist und hat dann versucht, Unterstützung zu geben und die Frauen zu betreuen. Und mit Hilfe der Gemeinde konnte sie dann ein Haus aufbauen.
Und wie ist deine Rolle dabei?
Ja, meine Rolle ist so, meine Tochter, die Julia, ist seit 2011 in Kapstadt. Sie arbeitet dort als Journalistin und hat auch das Frauenhaus in Bredasdorp journalistisch begleitet. Sie hat einen Dokumentarfilm gedreht und macht auch immer wieder Berichte drüber. Und so sind wir eigentlich seit 2012, unterstützen wir das Haus privat auch finanziell. Und jetzt zur Zeit der Pandemie rief die Julia an, Papa, kannst du nicht mal wieder was spenden? Das war der Ausgangspunkt. Und dann dachte ich, naja, wenn ich jetzt 100 Euro hinschicke, das hilft ja auch nicht so sehr richtig. Dann habe ich einfach alle meine Freunde und Bekannten per E-Mail angeschrieben. Das waren letztendlich dann fast 400 E-Mail-Adressen, die ich rausgeschickt habe. Und so ging das dann los, dass dann auch sehr viel Geld ganz schnell reingekommen ist, das wir dann nach Bredasdorp schicken konnten zur Unterstützung.
Und die Verbindung jetzt zu Just Human?
Ja, also wie gesagt, ich kenne Elka ja auch schon seit längerer Zeit und ich hatte ihr dann auch einen Spendenaufruf geschickt, auch um Spenden gebeten und so kam das dann, dass sie gesagt hat, das könnten wir doch eigentlich auch als Projekt bei Just Human mit aufnehmen. Und dann hatten wir nämlich auch die Möglichkeit, den Spendern auch eine Steuerbescheinigung zu geben. Das ist ja ganz wichtig.
Ist auch wichtig, ja.
Das konnte ich bis jetzt nicht, ja.
Und ist der Bedarf dort besonders groß? Also passiert da besonders viel sexuelle Gewalt?
Ja, leider ist es so, in Südafrika ist die Kriminalität ja viel größer als bei uns. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen einen Bericht von der Taz auch bekommen. Die Kriminalität steigt an. Im ersten Quartal 2022 gab es ungefähr 67 Morde pro Tag im Land. Und im ersten Quartal ungefähr 10.800 Vergewaltigungen. Das sind über 150 pro Tag. Und die Zahl sind zunehmend, weil eben die Armut auch zunimmt. Durch die Pandemie sind die Leute arbeitslos. Und anders als hier bekommen die ja gar kein Geld, die Arbeitslosen. Und so hat sich dann auch das Frauenhaus dann weiterentwickelt. Wir konnten dann erreichen, dass auch eine Suppenküche eingerichtet wurde. Es werden jeden Tag über 100 Essen ausgegeben. Wir konnten dann auch Lebensmittelgutscheine verteilen, dass die Leute dann auch Lebensmittel einkaufen können, zusätzlich zu den 7 Frauen, die jedes Mal im Frauenhaus aufgenommen sind.
Also da leben 7 Frauen jetzt mit Kindern?
7 Frauen mit den Kindern, ja. Der Bedarf ist natürlich viel größer und die Sozialarbeiterin Lana, die hat jetzt auch einen Antrag gestellt, das Haus zu vergrößern. Das Haus soll doppelt so groß sein, dass ungefähr 20 Frauen aufgenommen werden können, nur es bekommen sie keine finanzielle Unterstützung. Die Stadt und die Gemeinde, die gibt gerade so viel Geld, dass es für Strom und Wasser reicht im Jahr und sie ist dann eben auf Spenden angewiesen und da sehe ich auch die Aufgabe, eben dann weiterhin Spenden einzuwerben. Und wir konnten also alleine aus Stuttgart jetzt in den letzten 2 Jahren über 50.000 Euro hinschicken und die gehen dann auch zu 100% dorthin. Also wir haben keinerlei Unkosten. Es wird alles dann direkt überwiesen. Sie haben jetzt das Glück durch die Lotto-Stiftung in Südafrika, dass Sie wenigstens einen Zuschuss für den Erweiterungsbau bekommen.
Vorher habt ihr schon erzählt, dass ihr auch auf Lesbos wart. Was ist dort jetzt los?
Ja, die Situation hat sich dort auf der Insel für die Geflüchteten nicht groß geändert. Es ist so, dass weniger Geflüchtete hinkommen, also dass die Situation in den Lagern so ist immer noch ganz entsetzliche Situation für alle, aber es kommen weniger Leute hin und es war ja in den Schlagzeilen sehr der Brand in Moria, der war September 2020. Wir haben vorher, der Elka war ja dort 2020 dann im Februar, also vorher dort und hat auch Kontakte geknüpft und ab dort haben wir angefangen mit individueller Hilfe für Frauen und Kinder, aber auch für einzelne Männer, die sich an uns gewandt haben, für Familien. Es ist also so, dass wir wirklich ganz, ganz viele WhatsApps, Anrufe bekommen haben und gestartet haben, einfach einzelne Menschen zu unterstützen mit Hilfe für Lebensmittel, für Hygieneartikel, ja auch für Frauen oder mit den Babys ganz wichtig.
Genau. Ja, kommen da ganz konkrete Anfragen an euch? Junge Frau braucht Windeln oder?
Ja, also relativ konkret. Die sagen eben, wenn man nachfragt, dann was brauchen sie denn? Ja, wir haben keine Windeln, wir haben keine Seife, ich kann nichts waschen. Ja, die Waschgelegenheiten dort sind ja auch sehr, sehr dürftig. Also Waschmittel, Spülmittel, Windeln für Babys, Hygieneartikel für Frauen waren ganz vorne.
Im Lager haben sich dann auch Gemeinschaften gebildet, die zusammen einkaufen gegangen sind, weil es ist so, dass dieses Lager keineswegs so war, dass man da sehr leicht an irgendwas kommen konnte, sondern man musste einen beschwerlichen Weg auf sich nehmen, wenn man kein Geld hatte zu Fuß. Und dann haben die sich zusammengeschlossen, wo dann oft junge Männer losgezogen sind und erstmal gesammelt haben, was wollen die einzelnen Frauen und Kinder oder auch einzelne Männer, und haben dann einen Großeinkauf gemacht und das verteilt. Also uns haben Notrufe erreicht, uns hat aber auch erreicht zum Beispiel eine Mutter, die gesagt hat, ihre kleine Tochter ist vor der Flucht gerade in die Schule gekommen und dann mussten sie vor Krieg fliehen und die hat ihren kleinen Ranzen mitgenommen und ist furchtbar unglücklich. Und da haben wir es ermöglicht, dass die ein paar Hefte kauft, ein paar Bücher kauft, ein paar Stifte kauft, ja, dass die Tochter einfach was lernen kann mit der Mutter gemeinsam, dass die Grundmaterialien da sind. Es gab wirklich ja gar nichts in Moria, um die Kinder zu unterstützen. Oder in einem anderen Fall gab es ein Feuer in Moria schon lang vor dem großen Brand, hat es ja immer mal wieder irgendwo gebrannt und da ist auch das notdürftige Zelt eines Mannes abgebrannt mit all seinen Sachen, und der schrieb dann, dass er Kleider bekommt, dass er alles bekommt, aber er würde so gern mal einkaufen gehen und was wirklich Eigenes haben. Hm. Solche Sachen gab es auch. Dann Notmedikamente, ganz viele Medikamentensachen. Ja, was mich immer wieder beeindruckt, ist, dass die Menschen wirklich uns auch sagen, was sie selber haben, dass sie oft gar nicht für sich bitten, sondern für jemand anders im Lager bitten, der in Not ist oder die in Not ist. Das ist sehr berührend.
Und habt ihr denn dort dann auch Kontakte, die das für euch machen? Ihr könnt ja jetzt nicht die Hefte kaufen.
Wenn wir jemanden unterstützen, dann wird das immer überprüft. Entweder kennen wir die Menschen selber oder unsere Caseworker kennen die oder unsere Partnerorganisation kennen die. Das heißt, ein paar von den Menschen habe ich selber kennengelernt, als ich dort war. Teilweise sind uns die Menschen dort eben auch direkt vermittelt worden von Organisationen auf Lesbos wie der Starfish Foundation oder auch Ärzte ohne Grenzen, wenn es um medizinische Versorgung ging, oder wenn, das war eine Frau zum Beispiel, die wurde abgelehnt, hatte ein kleines Kind und musste das Lager verlassen, ja, was erstmal natürlich großartig klingt, wenn man weiß, wie das Lager ist, aber das heißt einfach nicht mal mehr ein Zelt und nicht mal mehr die geringste Essensversorgung. Und da hat Ärzte ohne Grenzen uns angefragt, ob wir die mit Nothilfe eben unterstützen können.
Und diese Unterstützung heißt dann was?
Diese Unterstützung heißt, dass wir am Anfang wirklich über Western Union und MoneyGram Geld geschickt haben. Irgendwann haben die uns nicht mehr geglaubt, dass wir so viele Freundinnen und Freunde auf Lesbos haben, und wir sind dort gesperrt worden. Und dann haben wir einen anderen Weg gefunden.
Also, wir haben zum Beispiel über diese Organisation Starfish, die haben für uns Gutscheine gekauft bei My Market, großer Supermarkt da, und die wurden dann wiederum von einem Geflüchteten, gerade der junge Mann, den wir unterstützt haben, der hat dann für uns Gutscheine verteilt und ist auch gut dokumentiert, wer kriegt was und so. Also es ist dann immer wieder über diese persönliche Schiene, und entweder kennt er die Frauen
und von der Kinder. Caritas, die dort auch geholfen hat, haben wir erfahren, welche Familien besonders in Not sind. Es ist einfach ein Netzwerk, wie es ist schwer zu beschreiben.
Ja, also ich finde es faszinierend, wie man hier von Stuttgart aus dann da so viel bewegen kann.
Ja, und dazu kommt vielleicht jetzt noch die Stadt Stuttgart, die nämlich in dieser Zeit auf uns zugekommen ist und gesagt hat, sie wollen gerne für Auslandsbeziehungen, diese Abteilung, sie möchten gerne in Südosteuropa, wo Griechenland dazugehört, Hilfe leisten und sind auf unseren Namen gestoßen und was wir denn da tun. Und dann haben wir das erzählt. Und dann hat die Stadt Stuttgart gesagt, sie möchte mit uns gern ein Projekt machen. Wir brauchen da einen ausländischen Projektpartner dazu. Dann haben wir auf Lesbos mit Starfish zunächst begonnen. Das war dann nun schon in der Pandemie. Die haben einen Safe Hands, also Handwaschstationen, gemacht im Lager, sodass die Menschen ihre Hände waschen konnten. Masken wurden dort verteilt und gleichzeitig haben Geflüchtete dort solche Aufgaben übernehmen können und dazu ein bisschen eine Vergütung oder Gutscheine auch bekommen. Das hat die Stadt Stuttgart unterstützt. Plus haben die Babyboxes für Neugeborene, also eine Box mit allem, was ein Neugeborenes braucht und die Mutter braucht und vielleicht Geschwisterkinder, haben die gerichtet und verteilt im Lager. Auch das hat,
ja, das hat ja nicht die Stadt Stuttgart gerichtet, die Babyboxen.
Nein, die Starfish waren das natürlich.
Ja. Ja, aber Stuttgart hat finanziert.
Und auch ein Folgeprojekt noch weiter unterstützt.
Ich hatte mir aufgeschrieben, da auch ein Stillprojekt war da auch.
Genau, ja. Das ist als Folgeprojekt gewesen, dass man sagte, dass Stuttgart sagt, die Babyboxes, das ist etwas, was sie gern weiter unterstützen wollen. Und Starfish sagt, okay, wir haben aber zusätzlich jetzt noch eine Beratung für Frauen zum Thema Stillen, weil den Frauen oft erzählt wird, dass eben Fertignahrung das Bessere sei für ihre Babys. Und dass man wiederum Stillen jetzt erklärt, warum das eigentlich besser ist. Und weil einmal ist es ja wirklich besser, aber auch die hygienischen Verhältnisse im Lager sind überhaupt nicht so, dass man eine Babynahrung zubereiten könnte.
Was für Perspektiven haben denn die Menschen, die da jetzt leben?
In den Lagern?
Ja.
Also die warten auf ihre Asylverfahren. Es ist dann so, dass das irgendwann stattfindet. Es kann aber sehr lange dauern. Also es kann Monate bis anderthalb Jahre haben Leute gewartet auf ihre Verfahren. Dann wird das Verfahren eben durchgeführt. Dann ist wieder eine Wartezeit. Und dann, wenn sie anerkannt werden, müssen sie, was Elka vorhin gesagt hat, das Lager verlassen und sind dann sich selbst überlassen. Der griechische Staat unterstützt dann nicht mehr. Das heißt, jemand hat seine Anerkennung, muss raus aus dem, wo er wenigstens ein Dach über dem Kopf hat, und also ein Zeltdach vielleicht, und hat dann erstmal nichts mehr. Dann gehen viele aufs Festland, versuchen da ihr Glück, und für Frauen mit den kleinen Kindern, mit Babys, ist es natürlich besonders schwierig, da irgendwas zu finden. Genau, das ist die eine Perspektive. Bei Ablehnung geht es dann in eine zweite oder dritte Runde.
Und im Moment ist es noch so, dass die Menschen, wenn die jetzt akzeptiert sind und die Lager verlassen müssen und dann eine Wohnung finden, also das ist die Voraussetzung, dass sie einen Wohnsitz haben, dann können die aufgenommen werden in ein Programm in Griechenland, wo sie eine Zeit lang unterstützt werden. Das heißt, es gab immer so eine Lücke, die wir versucht haben zu füllen für einige Familien und Frauen und Kinder, dass wir geholfen haben, dass die eine Wohnung haben, eine Wohnung finanzieren können. Dann konnten sie diese Unterstützung beantragen und sind dann damit in die Selbstständigkeit dann auch gekommen. Also konnten dann, hatten ein Dach über dem Kopf, hatten ein bisschen Geld, konnten sich einen Job suchen. Dieses Projekt wird leider Ende des Jahres eingestellt. So, ja, also da befürchten wir, dass es dann einfach nochmal
Ja, und ich denke, Griechenland ist die wirtschaftliche Situation ja eh auch nicht so toll, oder? Dass da die Aussichten für die Geflüchteten.
Ja. Also auch viele Griechen sind ja ohne Arbeit, sind obdachlos. Es ist nicht so, dass jetzt nur die Geflüchteten auf der Straße leben. Das ist ein Konkurrenzkampf dann, wenn man so will. Also wer irgendwie Unterstützung bekommt, wer eine Wohnung bekommt. Im Moment ist es wirklich auch so, dass die Nahrungsmittelverteilung Schwierigkeiten hat, überhaupt jetzt die Menschen zu versorgen, die kommen, die alle, die in Not sind. Also das ist auch schlimmer geworden, es wird schwieriger, die Situation.
Okay, oder noch was zu Lesbos gerade?
Also es war ja dann, was durch die Medien ging, der Brand im Lager Moria, der natürlich nochmal ein Rieseneinschnitt war, dass Menschen alles verloren haben, was sie vielleicht immer noch hatten. Und die neuen oder das neue Lager, die neuen Lager sind nicht besser, als, sondern eher schlechter als die vorherigen.
Wie viele Menschen sind dort so roundabout?
Also es sind jetzt, hat die Starfish-Organisation gesagt, es sind jetzt 7.000 bis 8.000 im Lager. Als wir da waren, waren es um die 20.000. Also es sind weniger, weil weniger ankommen können durch die Pushbacks auch. Mhm. Da werden ja die Geflüchteten aufs offene Meer getrieben wieder. Oder kommen noch gar nicht bis zu den Inseln.
Und im Moment, was können wir auf Lesbos unterstützen? Durch eine Förderung von Sternstunden, da haben wir Mittel bekommen für Frauen und Kinder, wo wir Gutscheine ausgeben können. Und da haben wir zwei von den Organisationen mit ins Boot genommen. Und das ist auf Lesbos wieder die Starfish Foundation. Mhm. Die haben inzwischen auch ein Schutzhaus gegründet dort für Frauen und Kinder und sind im Lager aktiv. Und
das die solltest du vielleicht erklären, was Sternstunden in dem Fall ist?
Sternstunden ist eine Hilfsaktion des Bayerischen Rundfunks, bei der wir einen Antrag gestellt haben und die uns jetzt für ein Jahr großzügig gefördert haben. Und ich hoffe, dass das weitergeht, weil das Geld geht zu 100% in Nothilfe für Frauen und Kinder. Auch psychologische Betreuung können wir damit möglich machen.
Reinhard Jaki, kannst du denn auch sonst noch irgendwie hilfreich sein als Mediziner in diesem Zusammenhang?
Ja, wenn irgendwelche medizinischen Probleme in Griechenland sind, dann versuche ich also die Kontaktdaten und auch die medizinischen Daten zu bekommen, eventuell dann auch hier Hilfe zu leisten. Da gibt es ja auch die Olgele Stiftung in Stuttgart und andere, die man dann angehen kann. Und ich habe auch eine Kollegin in Saloniki, die mir dann auch sprachlich hilft.
Mhm. Wir haben schon öfter gehabt, dass dann die genannte Kollegin einfach angerufen hat, dort im Krankenhaus, wenn die Geflüchteten einfach nicht verstanden haben, um was es geht, was sie tun müssen. Und sie konnte da direkt mit Ärztinnen und Ärzten sprechen. Und das ist eine Riesenhilfe für die Familien dann.
Ja, Sprachprobleme sind natürlich auch immer ein Problem. Ja.
Wir haben noch ein anderes Mitglied im Verein, der ist aus Afghanistan selber geflüchtet vor vielen Jahren und spricht Farsi und hat uns auch ganz viel geholfen bei der Kommunikation mit Geflüchteten aus Afghanistan. Also das ist toll, wenn man im Verein jetzt auch oder um den Verein rum Menschen hat, die Sprachkenntnisse haben, die da in verschiedenen Bereichen mithelfen können.
Das bringt mich jetzt auch noch mal auf eine andere Frage. Ihr habt ja zu fast allen einen persönlichen Bezug. Woher kommen denn die Geflüchteten, die ihr unterstützt?
Also, es sind auch eben aus Afghanistan, aus Syrien. Es sind viele Menschen aus Afrika, das heißt aus Kongo, aus dem Kamerun. Also das sind die Menschen, die Frauen und Kinder, die gerade bei uns wohnen im Meso-Charlotte, kommen aus Kongo, Kamerun und Côte d'Ivoire, also Elfenbeinküste. Von den anderen Geflüchteten, dann gibt es aus dem Iran, aus dem Irak, mir fällt gerade nichts mehr ein. Also ganz viele Länder, also alle prominenten Länder, sagen wir, wo Menschen fliehen müssen, haben wir auch Kontakte.
Ja, Togo, Nigeria, Syrien. Wir haben wirklich eine lange Liste von Ländern. Natürlich unterstützen wir auch Menschen aus der Ukraine im Moment. Wir haben ja gerade diese Lebensmittelgutscheine und die Hilfsaktion, da haben wir inzwischen über 150 Frauen unterstützen können und die kommen wirklich aus
allen Ländern.
Aller Frauenländer.
Genau. Aller Frauenländer, ja, ist natürlich in dem Zusammenhang besser.
Es gibt einfach keine.
aus Nordafrika.
Ja, überall, wo Not oder Krieg
wo
ist.
Wo Not, ne? Krieg, Verfolgung ist, ja, ja, wo Menschen entweder denken, ich muss weg, auch mit meinen Kindern, um überhaupt zu überleben, aber eben auch politische Gründe sind es und Verfolgung, zum Beispiel die ganze LGBTIQ-Community, die ja zum Teil einfach mit Todesstrafe bedroht ist, im Iran beispielsweise.
Ja, ja, ja. Hat sich denn Corona auf eure Arbeit irgendwie ausgewirkt, außer dem Projekt jetzt mit auf Lesbos mit den Handwaschstationen?
Ja, also ich kann sagen, dass die Menschen, die vorher schon sehr isoliert waren, durch die Pandemie, also in Griechenland zum Beispiel, noch stärker isoliert waren. Also jetzt, das betrifft auch vor allem jetzt die LGBT-Community dort, also schwule Männer, die zum Beispiel jetzt einfach in einer Unterkunft, in einem Zimmer mit 6 Männern zusammen quasi waren und nicht raus konnten, zum Teil nicht geoutet waren, Angst hatten oder auch wirklich Gewalt wiederum erfahren haben. Die Gewalt, das ist ja auch hier in Deutschland, häusliche Gewalt ist angestiegen in der Pandemie und in Situationen, wo Menschen wirklich sehr, sehr eng zusammenwohnen, sei es in den Lagern, sei es auch in den kleinen Wohnungen und Zimmern oder auf der Straße, steigt die Gewalt noch mehr. Und diese Isolation ist für Menschen, die traumatisiert sind, da keinen Kontakt zu haben und alleine mit sich zu sein oder einfach mit Menschen zusammen, denen sie nicht vertrauen können, eine ganz furchtbare Situation.
Du hast vorher gesagt, dass auch die Akademie deshalb pausieren müsste. Ja. Was ist denn die Akademie?
Die Akademie haben wir eigentlich 2019 gegründet und die sollte oder hat begonnen, ein Ort zu sein, wo wir Fortbildungen anbieten, hier in Deutschland rund um das Thema Trauma, Flucht, Selbstfürsorge auch für Ehrenamtliche und für alle, die mit dem Thema Geflüchtete zu tun haben. Haben einige Kurse und Workshops anbieten können, waren gerade so im Aufbau und dann kam eben Corona und es war zunächst mal gar nichts möglich und ich hoffe sehr, dass wir es wieder aufnehmen können.
Ja, auch in Südafrika ist die Pandemie natürlich ganz schlimm gewesen. Es gab also mehr als 6 Monate ein totales Lockdown. Dann konnten also die Geringbeschäftigten gar nicht mehr arbeiten. Putzfrauen, Hausmeister, Gärtner waren alle arbeitslos und bekamen keinerlei Unterstützung. Und da war eben die Ausgabe von den Lebensmittelgutscheinen eine sehr große Hilfe. Es fehlt auch der soziale Schirm, nicht? Die Leute haben gar nichts mehr hier. Gibt es ja nicht, kann man sich hier gar nicht vorstellen, wenn jetzt jemand arbeitslos ist und dass er gar nichts mehr bekommt.
Hat denn auch der Krieg jetzt Auswirkungen auf eure Arbeit?
Also der Krieg hat Auswirkungen natürlich auf die Spendenverteilung. Das heißt, es wurde sehr viel für die ukrainischen Geflüchteten gespendet, was ja auch gut und wichtig war und ist, aber weniger für
das heißt alles andere,
andere
ist im Hintergrund geraten.
Das haben wir, ja, das haben wir in Griechenland gemerkt, das hat auch, haben wir auch in Südafrika gemerkt, also es betrifft all unsere Projekte, die gesamte Arbeit. Und was anderes ist eben, dass wir gesehen haben, welch wunderbarer Umgang mit Geflüchteten möglich ist, wenn man das möchte. Und unser Traum ist einfach, dass alle Geflüchteten so behandelt werden, wie die Geflüchteten aus der Ukraine. Also Aufnahme finden, willkommen sein, ja, nicht mit Pushbacks teilweise umgebracht werden, nicht an der polnisch-belarussischen Grenze festsitzen oder nachher bis heute ja in Gefängnissen festgehalten werden, sondern
und sich den Aufenthaltsort selber aussuchen dürfen.
Den Aufenthaltsort zu Familien gehen.
Arbeiten dürfen. Ja,
es sind gerade arbeiten dürfen, was du sagst, sind, das ist so wesentlich, weil zur Überwindung von Traumata, von solchen Erfahrungen gehört, dass man wieder selbst wirksam wird, dass man wieder Kontrolle über sein Leben zurückerlangt. Und wenn man Menschen über Jahre verbietet, zu arbeiten und sie zum Nichtstun damit verdammt und zur Abhängigkeit, dann wird dieses Trauma nochmal verstärkt und es wird immer schwieriger, wieder wirklich positiv in die Zukunft zu sehen. Das verlangt den Menschen unsagbare Kräfte ab und das ist nicht nötig. Ja. Wir würden profitieren als Gesellschaft, wenn es anders wäre.
Ja. Du hast gerade jetzt schon die Finanzierung angesprochen. Wie finanziert ihr denn eure Arbeit? Also man, da ist ja doch einiges an Geld nötig.
Wir finanzieren die Arbeit von Just Human aus Spenden.
Ihr habt mir erzählt, dass ihr eine Unterstützungsmöglichkeit Patenschaften sind. Mhm. Wie funktioniert das?
Ja, also wir haben als Patenschaften, die Idee ist uns gekommen eben fürs Meso Charlotte, dass Menschen ja gerne auch einen persönlichen Bezug vielleicht haben zu einem Projekt. Wir haben jetzt keine Einzelpatenschaften, 1:1, aber dass jemand sagt, ich möchte dieses Projekt für Frauen und Kinder gerne mit einer Patenschaft unterstützen. Das bedeutet, eine regelmäßige Spende zu machen, eine monatliche Spende und dafür auch immer informiert zu sein darüber, was jetzt im Meso Charlotte sich tut, was es Neues gibt, welche Schwierigkeiten vielleicht auch auftauchen. Und da haben wir einen großen Kreis schon von FördererInnen zusammen, die diese Arbeit überhaupt möglich machen.
Wir haben zum Glück auch andere Patenschaften, die einfach frei unsere Arbeit unterstützen. Wir haben einige Patenschaften auch für die Projekte zur Förderung von LGBT-Geflüchteten. Das ist einfach eine wunderbare Hilfe, weil das so verlässlich ist. Wir wissen, was wir zusagen können.
Womit ihr rechnen könnt.
Welche Hilfe wir zusagen können. Das ist immer ganz, ganz wichtig auch.
An der Stelle sollte man vielleicht mal eure Homepage nennen, damit man auch das Spendenkonto findet.
Das ist www.just-human.de, also www.just-human.de.
Aber die Hilfesuchenden erreichen euch ja irgendwie anders. Da habt ihr dann ein extra Handy oder wie macht ihr das?
Genau, wir haben ein Handy, da gibt es eine Telefonnummer. Ganz viel geht eben über WhatsApp. Das wird weitergegeben. Am Anfang zum Beispiel in Lesbos, auf Lesbos hatten wir jeden Tag 10, 12, 15 Notrufe wirklich. Im Moment ist es jetzt ein bisschen weniger geworden, weil wir eben auch eine größere Menge an Frauen und Kinder oder Menschen alle unterstützen können. Ja, wir haben jetzt mehr Strukturen aufbauen können, mehr Kooperationen auch und können da noch wirksamer helfen.
Ja, und wir sind auf Facebook und Instagram. Also es ist im Moment immer noch so, dass wir uns hier in Stuttgart etwa 10 Anfragen, Notrufe pro Woche erreichen. Viel geht jetzt auch, und das ist natürlich eine große Entlastung. Wir haben ja jetzt ein Büro in Athen, wo auch viele Anfragen bearbeitet werden.
Und da habt ihr vorher gesagt, dass dort Caseworker arbeiten. Vielleicht sollten wir auch nochmal erklären, was Caseworker sind.
Das sind, also wir haben einerseits im Maison Charlotte die Valeria, die im Moment die sich darum kümmert, dass die Frauen Arzttermine kriegen. Es gibt einfach, wir haben am Anfang auch gedacht, die Frauen können doch, wenn die dann da sind und jetzt auch Griechischkurse machen, auch alleine gehen. Aber es ist doch immer wieder wichtig, dass jemand mitgeht, weil es immer wieder auch Rassismus gibt. Es geht einfach schneller oft, wenn unsere italienische Caseworkerin ist, das im Moment dabei ist. Wobei es auch da nicht einheitlich ist. Es gibt auch wunderbare Ärztinnen und Ärzte und Schwestern und Pfleger, die sehr unterstützend sind. Aber auch bei Ämtern erleben wir das, dass das einfach eine Hilfe ist. Oft haben die Frauen einfach auch Sorge, wollen über Dinge nicht sprechen, die sie erlebt haben, und brauchen da auch die Unterstützung und den Schutz von der Begleitung. Sorgt dafür, dass Rechtshilfe da ist, sorgt dafür, dass diese Kinder in Kinderbetreuung kommen, oder wir haben auch ein Schulkind inzwischen im Haus. Und dann gibt es eben das Büro, das wir uns mit 2 anderen Organisationen teilen, wo die Gutscheine zum Beispiel ausgegeben werden. Dazu braucht es ja auch einen geschützten Raum, weil wir geben nicht nur die Gutscheine aus, sondern es ist immer auch dann Zeit für ein Gespräch, wo die Frauen sagen können, was sie brauchen, in welcher Situation sie sind. Und dann ist eben die Casework, die Fallarbeit, zu gucken, welche Organisation kann da eventuell helfen. Oder geht er oder manchmal auch Valeria dann selbst mit einkaufen, mit zu einem Krankenhausbesuch.
Wie findet ihr solche Caseworker?
Die Valeria haben wir kennengelernt. Die hat früher bei einer anderen Organisation gearbeitet, die dann ein Haus geschlossen hat und hat sich dann bei uns beworben. Und wir haben sie schon vorher geschätzt und uns sehr gefreut. Und den Ali haben wir in Athen kennengelernt. Der hat selber Fluchterfahrung und ist studierter Verwaltungsmensch aus dem Iran und auch eine große Hilfe natürlich.
Es gibt ein großes Netzwerk in Athen auch. Die ganzen Organisationen dort sind sehr, sehr gut vernetzt. Und da gibt es ganz viele junge Menschen aus dem Ausland, ja, die kommen und machen Freiwilligenarbeit. Die Valeria zum Beispiel, die bei uns ist, die hat Rechtswissenschaften studiert, internationales Recht. Wollte dann eben im Ausland auch in einem sozialen Bereich arbeiten und ist jetzt da schon, weiß nicht, 2., 3. oder 4. Jahr schon. Ja, also es gibt viele junge Menschen, die sich dort sehr engagieren. Das wechselt immer mal wieder, auch die Organisationen, wo sie dann arbeiten. Aber aus diesem Pool quasi können wir auch immer wieder Menschen finden. Wir haben zum Beispiel jetzt auch eine junge Frau, die Kinderbetreuung macht, die mit den Kindern spielt und malt, während die Mütter vielleicht mal sich um die eigenen Sachen kümmern können, was lernen, Anrufe tätigen oder mal duschen gehen. Ja? Also so, da findet man immer wieder auch Freiwillige, die da mitmachen.
Also die Caseworker werden schon bezahlt, aber es gibt auch Ehrenamtliche.
Genau, das sind quasi Ehrenamtliche, die eine Aufwandsentschädigung bekommen. Die kriegen nicht ein Gehalt, wie sie jetzt, wenn sie es beruflich machen würden, hier bekommen würden. Aber für eine Erfahrung im Ausland ist das natürlich schon auch eine Möglichkeit, als junger Mensch dort Erfahrung zu machen, ja.
Und wir haben einen Praktikumsplatz dort. Also wenn jemand zuhört, ein junger Mensch, der oder die gerne mal unsere Projekte in Athen unterstützen würde, ist das möglich.
Ich bin immer wieder beeindruckt, was so ein kleiner Verein, ist ja klein, oder? auf die Beine stellen kann mit Beharrlichkeit und mit Fantasie und mit Vernetzung. Habt ihr euch aber wahrscheinlich auch nicht denken oder ausgemalt, als ihr mal angefangen habt, was da alles auf euch zukommt?
Wir haben uns eigentlich gar nichts ausgemalt oder vorgestellt. Wir wussten, dass es viele Menschen gibt, die Hilfe brauchen, dass die Not groß ist. Und damals, nachdem 2015 so eine große Offenheit war, ist das 2018, hat sich das langsam geändert und wir wollten diesem wieder Öffnung und Menschlichkeit entgegensetzen. Das war unser Wunsch und das tun wir.
Ja, aber es ist natürlich wirklich viel, viel Arbeit. Wir machen es selber, also in einem kleinen Kreis, sag ich mal. Wir haben aber immer wieder Unterstützende von außen, wie ich vorhin auch erwähnt habe, die griechische Ärztin. Oder es gibt immer wieder Menschen, die sagen, das kann ich tun, jenes kann ich tun. Und auch wenn jemand zuhört und sagt, Mensch, ich habe jetzt da nicht so viel Zeit und kann mich hier dann voll in die Vereinsarbeit stürzen, aber dies oder jenes könnte ich doch mal machen. Wir haben zum Beispiel ein junges Paar, das wir kennen, zwei Frauen, die gesagt haben, wir haben ein Sabbatical und wir reisen nach Griechenland, können wir denn dort irgendwas für euch tun? Mhm. Und da sind wir jetzt gerade am Überlegen, was können die denn für uns tun? Wer irgendeine Idee hat, zu sagen, die kann ich einbringen, sehr gerne.
Das natürlich neben finanzieller Unterstützung auch.
Wir sind hier in Deutschland mit am besten ausgestattet in der ganzen Welt. Es geht keinem Menschen so gut wie uns hier in Mitteleuropa. Und 90% der Erdbevölkerung geht es schlechter als uns. Und ich denke, das ist auch für uns ganz wichtig, dass wir da auch Hilfe leisten sollten und müssten. Mhm. Und eben die Leute, denen es viel schlechter geht als uns hier, zu unterstützen. Es ist ja nicht unser Verdienst, dass wir hier und nicht in der Wüste irgendwo geboren sind. Da sehe ich eine Verpflichtung auch.
Nee, du hast gerade gefragt, was unsere Pläne sind. Da. Ja. Es gibt Nahpläne. Im Moment ist die Situation sehr schwierig in Athen, weil auch da die Lebensmittelkosten und die Kosten für Energie gestiegen sind. Einige Organisationen müssen gerade aufgeben, geben Wohnangebote ab. Das heißt, es werden Menschen obdachlos und es gibt weniger Unterbringungsmöglichkeiten. Da ist natürlich unsere Hoffnung, dass wir das ein klein wenig auffangen können. Also es gibt zum Beispiel jetzt zwei Frauen mit kleinen Kindern, von denen wir wissen, wir haben neben dem Maison Charlotte ja schon Frauen und Kinder, die wir so mit Hilfe für Mieten unterstützen, auch mehrere LSBTTIQ-Geflüchtete unterstützen wir so. Und wir versuchen gerade neue Patenschaften zu gewinnen, um da mehr Hilfe möglich zu machen. Und wir sind sehr dankbar, dass wir mit dem Maison Charlotte im Moment nicht bedroht sind. Wir werden das dieses Jahr auf jeden Fall weiter finanzieren können, das ist gesichert. Aber meine Hoffnung ist, dass wir dieses Jahr noch das etwas ausweiten können, um da Not aufzufangen. Längerfristig gibt es so eine Idee, die noch ganz vage ist. Wir hatten eine sehr kluge, sehr empathische, wunderbare Frau im Maison Charlotte, die da als erste mit eingezogen war und die jetzt ausgezogen ist, die aus dem Kamerun kommt und die Idee hat, ein Projekt, einen Verein zu machen, um den Frauen und Mädchen im Kamerun direkt zu helfen, die dort in einer schwierigen Situation sind, Bildung zu ermöglichen. Und da sind wir bei den ersten Überlegungen und ich bin gespannt, was draus wird. Das wäre ein wunderbares Projekt für uns, dann wirklich dort vor Ort direkt unterstützen zu können mit ihrem Wissen um die Kultur, mit ihren Kontakten, die sie dort ins Land hat. Wir überlegen immer mal wieder, ob wir eine Vernetzung machen zwischen den verschiedenen Stutzhäusern in Südafrika, in Griechenland und Frauenhäusern hier, sowas zu organisieren. Das war so eine Idee, die auch durch Corona jetzt ein bisschen zurückgestellt worden ist.
Ja, aber ihr habt auch erzählt, dass ihr dieses Maison Charlotte ausweiten wollt oder dass es Gelegenheit
ja,
gäbe.
Ja, das ist das, was ich meine. Genau,
aber da braucht ihr halt ordentlich Geld dafür, ne?
Genau, das wäre jetzt wirklich so ein Wunschtraum, dass man sagt, es gibt einfach nach wie vor viele Frauen und Kinder, die entweder wirklich noch obdachlos sind oder in sehr ungesicherten Verhältnissen, auch in bedrohten Verhältnissen leben gerade. Und es wäre schön, wenn wir einen wirklich Schutzraum bieten könnten, ähnlich wie das Maison Charlotte, und das einfach auszuweiten. Und, aber es erfordert einfach
also da wären schon
finanzielle Mittel.
Ein paar tausend Euro nötig, um das ein halbes Jahr oder ein Jahr anbieten zu können. Ne?
Ja, also wir hätten ja dann wieder auch Casework dort und so. Das wären so 15.000 bis 20.000 Euro dann.
Aber wenn man sich überlegt, ist natürlich schon eine hohe Summe, aber wenn man sich überlegt, wie viel damit geholfen werden kann, ist ja dann eigentlich auch wieder überschaubar. Da müsste man jetzt irgendwelche Aktionen machen, um dieses Geld zusammenzubekommen.
Ja, das machen wir ja auch immer wieder. Ja. Und auch, dass wir hier sind, und ich bedanke mich auch ganz herzlich dafür nochmal, ist ja auch was, dass wir bekannter werden, dass wir unsere Arbeit darstellen können und vielleicht die eine oder der andere sagt, ja, das ist eine gute Sache, ich würde gerne so eine Patenschaft übernehmen oder ich würde gerne finanziell unterstützen oder habe eine eigene Idee, die ich einbringen möchte.
Ja.
Und alle herzlich willkommen.